Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Guten Abend. Aus aktuellem Anlass ändern wir unser Programm an dieser Stelle für ein kurzes Gespräch. Wir haben es gerade gemeldet. Vor einer Stunde hat uns die Nachricht erreicht, dass der hessische Finanzminister, der CDU-Politiker Thomas Schäfer, tot aufgefunden worden ist. Zugeschaltet ist Ludger Fittgau, unser Landeskorrespondent in Hessen. In ersten Meldungen heißt es, es werde von einem Suizid ausgegangen. Was genau ist bislang bekannt?
Ja, bekannt ist, dass heute Morgen offenbar schon an einer Bahnstrecke, an einer ICE-Strecke in der Nähe von Wiesbaden eine männliche Leiche gefunden worden ist. Dann hat man untersucht und nicht sofort herausgefunden, offenbar, dass es sich um den hessischen Finanzminister Thomas Schäfer handelt. Erst jetzt, Sie haben es gesagt, vor einer Stunde wurde das gemeldet. Das ist so, man geht tatsächlich aus, dass er Suizid begangen hat. Das ist die aktuelle Lage. Hintergründe sind unklar. Thomas Schäfer ist 54 Jahre alt geworden, hinterlässt Frau und zwei Kinder. Und ja, es ist ein großer Schock hier in Hessen.
Thomas Schäfer war in der vergangenen Woche häufig in den Medien zu erleben. Welche Rolle spielte er aktuell in der hessischen Landespolitik?
Eine große, ganz große Rolle, muss man sagen, Frau Bürger. Er ist eine der erfahrensten Politiker hier in Hessen, nach Volker Bouffier, 10 Jahre im Amt, hat jetzt die Corona-Krise finanziell gemanagt, mehrere Milliarden in der letzten Woche durch den Landtag gebracht, die Schuldenbremse gestoppt, die ja in der Verfassung auch in Hessen steht. Ist also ein ganz wichtiger Akteur gewesen in den letzten Tagen, was die Corona-Krise angeht, ist auch für die Kunst und Kultur ganz wichtig in den letzten Jahren gewesen, hat viel Geld auch bereitgestellt für den Kulturcampus in Frankfurt, viele, viele Millionen auch für den Neubau des Jüdischen Museums und ähnliche Dinge. Also das ist eine ganz zentrale Figur hier in Hessen, gerade auch für die Kulturpolitik, und das ist ein großer Verlust für das Land, auch für die Kultur im Land.
Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier äußert sich in einer ersten kurzen Stellungnahme heute Abend geschockt. Ja, was bedeutet jetzt der Tod insgesamt für die Politik, nicht nur in Hessen?
Ja, ist jetzt noch schwer zu sagen. Wir kennen die Hintergründe nicht. Es gibt wohl einen Abschiedsbrief. Das wird gemeldet, aber wir wissen eben nicht, wie genau die Hintergründe sind. Es ist ein Schock für das Land. Es ist deswegen ein Schock, weil natürlich jetzt Stabilität gefragt ist. Man braucht jetzt verlässliche Akteure, nicht nur in Hessen, sondern auch im Bund. Und dieser Thomas Schäfer ist eine große Figur der Politik, auch über Hessen hinaus, auch in der Bundesunion eine wichtige Figur. Und der fehlt jetzt. Und das ist natürlich in so einer Krisensituation wie Corona fatal.
Die schwarz-grüne Landesregierung in Hessen, die gilt auch als Blaupause für eine künftige Regierungskoalition im Bund. Ist jetzt noch sehr früh, aber können Sie irgendwas absehen, inwieweit Schäfers Tod jetzt auch für die Bundespolitik von Bedeutung ist?
Ganz klar. Also Thomas Schäfer wäre ein wichtiger Akteur gewesen. Es ist eigentlich klar, dass wenn Volker Bouffier irgendwann vielleicht im nächsten Jahr zurückgetreten wäre als Ministerpräsident, das ist jetzt die Frage, ob er das kann jetzt, dann hätte Thomas Schäfer wahrscheinlich übernommen. Und das wäre für die Situation gerade zwischen Schwarz und Grün in Hessen und auch für den Bund ganz wichtig gewesen, dass sozusagen da auch verlässliche Akteure da sind. Wir können jetzt noch nicht sagen, was es für Auswirkungen auf Hessen hat, aber es wird Auswirkungen haben auf die Regierungskoalition und es wird auch nach Berlin Auswirkungen haben. Davon ist auszugehen.
Ludger Fittgau, unser Landeskorrespondent in Hessen, mit aktuellen Informationen zum Tod des hessischen Finanzministers Thomas Schäfer. Diese Situation ist ernst und sie ist offen. Die Worte der Kanzlerin waren klipp und klar. Angela Merkel hat in ihrer Rede zur Nation deutlich gemacht, dass wir nicht wissen, wie lange die Corona-Krise dauern und wie sie ausgehen wird. Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen hat diese Rede als Meisterleistung der Krisenkommunikation bezeichnet. Wie aber steht es um die Krisenkommunikation in den Medien? Bernhard Pörksen, guten Abend.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Nach Phasen der, ja man kann sagen, ersten Bagatellisierung und dann der Hysterisierung, haben Sie den Eindruck, dass die Medien inzwischen angemessen und ausreichend differenziert mit dieser Corona-Krise umgehen?
Ja, ich habe den Eindruck, der seriöse Journalismus informiert oft auf glänzende Weise und auch auf fragende und auf zweifelnde Weise, denn man muss ja etwas bewerten, was man so noch nicht bewerten kann, etwas erklären, was noch gar nicht ganz im Letzten erklärbar ist. Es wird glänzend informiert, das wäre meine Formel, nicht sehr entschieden kommentiert, aber das würde ich nicht zu einem Vorwurf ummünzen wollen, denn wir wissen einfach noch nicht genug, um sicher sein zu können, dass die jetzt gewählte Strategie die richtige ist. Also das ist die eine Dimension, die ich beobachte, seriöse Journalismus, der auf eine gute Weise informiert. Und dann haben wir natürlich jede Menge im Netz vorfindliche verschwörungstheoretische Portale, die sich vor allem der Bagatellisierung verschrieben haben, die Historisierungsvorwürfe äußern. Und wir haben, und das scheint mir in dieser Dimension dann doch neu oder zumindest bemerkenswert, ein längst medienmächtig gewordenes Publikum, wenn Sie so wollen, die fünfte Gewalt der vernetzten vielen, medienmächtig geworden. Und hier bekommt man, und ich vermute Sie auch und viele andere, die jetzt zuhören auch, man bekommt erstaunlich viel auch Desinformation in diesen Tagen auf den privaten Kanälen zugeschickt, über E-Mails, über WhatsApp, über Links zu irgendwelchen Videos.
Ja, wir stecken aber auch in einem Dilemma, ne? Die Medien sollen Wissen verbreiten und sind vielfach mit Nichtwissen konfrontiert. Wie lässt sich damit umgehen?
Das ist sehr schwer, denn wir müssen eines konstatieren. Wir haben noch keine kommunikativen Register, um mit dieser fundamentalen Ungewissheit umzugehen. Und das gilt für extreme Ereignisse insgesamt. Das sehen Sie bei jedem Attentat, bei jedem Anschlag, bei jedem katastrophalen Naturereignis. Sofort geht man auf Sendung, das Publikum hat ein enormes Informationsbedürfnis, schaltet sich zu, schaltet ein, klickt und schaut, was ist da passiert. Und man weiß aber noch nicht genug. Und in diesem Informationsvakuum, das da dann unvermeidlich entsteht, blühen die Spekulationen, die Vermutungen, die bloßen Behauptungen, passieren dann auch die Grenzüberschreitungen. Also mit Nichtwissen umzugehen, Nichtwissen auszuhalten auf eine besonnene Weise und dann aber auch auf eine gefahrenbewusste Weise. Das ist, glaube ich, das große Kunststück, das noch gelernt werden muss.
Über den Dialog in Gesellschaft und Politik haben Sie, Herr Pörksen, gerade ein Buch veröffentlicht, gemeinsam mit dem Kommunikationspsychologen Friedemann Schulz von Thun. Die Kunst des Miteinanderredens heißt das. Und einer Ihrer, ich sage jetzt mal, Ratschläge darin lautet: Begrenze und dosiere deine Anteilnahme auf das, was dich etwas angeht und was du verkraften kannst. Aber mit dieser Dosierung und dieser Begrenzung der Anteilnahme haben doch gerade viele ein Problem.
Unbedingt, ja, das ist ja wirklich eine Gefahr. Man muss jetzt das richtige Maß entdecken, um nicht in eine Stimmung oder in einen Zustand permanenter Selbstverstörung abzudriften. Das wäre das eine Extrem. Oder in einen anderen Zustand, das andere Extrem, der Gleichgültigkeit oder der Abwehr oder der phlegmatischen Ignoranz. Also die Leitfrage oder die Kernfrage lautet eigentlich: Wie gelingt einem jedem persönlich, es gibt kein Pauschalrezept, wie gelingt einem jedem die gute Mischung aus engagierter Anteilnahme am Weltgeschehen und gleichzeitig doch die abgrenzungsfähige Selektion? Und wir müssen jetzt, das ist das Gebot der Stunde gleichsam, die wir medienmächtig geworden sind, im Tremolo der Echtzeitnachrichten und im Panikmodus der Live-Ticker eben auch medienmündig werden und diese Balance entdecken und gleichzeitig uns fragen, aus welchen Quellen kommt das, was uns da erreicht. Das wäre ein weiterer sehr wichtiger Gesichtspunkt. Ist das eine robust bestätigte Information? Sind das wirkliche Experten, die hier etwas präsentieren? Kann man der Herkunft oder der Quelle aus guten Gründen vertrauen oder nicht? Und überdies, auch das ist es wichtig zu bedenken, nicht sofort alles teilen, nicht unmittelbar posten, was ein womöglich umtreibt, aufregt, aber was dann eben verbreitet wird und womöglich gar nicht stimmt.
Wir sind in diesen Tagen auch mit Begriffen, mit neuen Begriffen konfrontiert. Social Distance, Isolation, Quarantäne, alles Wörter, die wir lange nicht so oft benutzt haben. Und Begriffe, die auch durchaus kritisiert werden, weil sie eben bei einem Teil der Bevölkerung sowas wie Panik verstärken können. Wo beginnt für Sie sprachlich, rhetorisch Panikmache?
Nun, ich würde nicht sagen, bei solchen Begriffen, man kann darüber streiten, ob Social Distancing ein guter, ein gelungener Begriff ist, aber die Panikmache beginnt dort, wenn man gewissermaßen permanent und in Echtzeit irgendwelche Pseudo-Zäsuren vermittelt. Der 100. Infizierte da, der 1. Tote dort. Also im Modus der Echtzeitberichterstattung entsteht aus meiner Sicht dieses Gefühl der permanenten Anspannung, der leisen Panik. Und da würde ich davor warnen. Aus meiner Sicht reicht es völlig hin, 2-3 Mal am Tag Nachrichten zu konsumieren und sich zu informieren, bevor man gewissermaßen das Haus verlässt, um zu checken, was ist da los. Und der
Machen Sie das tatsächlich?
Nein, ich mache das nicht. Also ich glaube, das wäre auch als Medienwissenschaftler, der nun versucht, intensiv zu beobachten, was da geschieht und was vielleicht auch eine Grenzüberschreitung darstellt, nicht der passende Moment, um jetzt auf Informationsdiät, die ich hier fröhlich empfehle, zu gehen. Aber ich versuche tatsächlich natürlich auch diese permanente Verstörung, die auch ein Ergebnis ist der weltweiten Vernetzung, die versuche ich schon auf eine durchaus verkraftbare Art und Weise zu dosieren. Das ist ein paar Mal öfter als dreimal am Tag die Nachrichtenseiten zu checken. Aber das heißt eben auch, sich der Lektüre zu widmen, Strategiepapiere der Virologen zu studieren oder aber auch mal eine Rede, wie Sie es erwähnt haben, der Kanzlerin oder ein Podcast eines Virologen, gleichsam die tägliche Drostendosis, wenn Sie so wollen, die zu analysieren.
Mhm. Auch das Deutschlandradio hat ja seine Programme vorübergehend der Situation angepasst. Einerseits sollen weniger Kolleginnen und Kollegen hier im Funkhaus sein. Andererseits schaffen wir möglichst große Flexibilität, um aktuell auf neue Entwicklungen und Aspekte zu reagieren. Was meinen Sie, wie lange hält das bislang ja sehr starke Interesse der Hörerinnen, der Leser, der User an?
Meine Prognose wäre, das wird noch sehr lange halten, denn das ist ja eine Katastrophe oder Krise mit geradezu idealtypischer Mobilisierungskraft. Wenn Sie so wollen, das Virus ist demokratisch, nicht hierarchisch. Es kann den Präsidenten einer Weltmacht genauso erreichen wie und infizieren wie die Putzfrau von nebenan. Und das heißt, wir alle sind betroffen im Unterschied zu anderen Krisen und Ereignissen, die wir erlebt haben. Denken Sie an die Flüchtlingskrise. Das war, wenn Sie so wollen, und das ist nicht zynisch gemeint, die Krise der anderen, der Fremden, deren Leid einen womöglich gar nicht in dieser Direktheit und Unmittelbarkeit erreicht. Denken Sie an die Debatte um die anlasslose Massenüberwachung durch die USA oder Großbritannien. Da gab es keine erschütternden Bilder von Opfern. Diese unmittelbar emotionalisierende, auffühlende Ikonografie, die gibt es jetzt. Wir haben Schockvideos aus Wuhan oder Norditalien, die uns unmittelbar und in neuer Direktheit erreichen. Also jeder ist betroffen und eben deshalb, oder die eigenen Nächsten sind unmittelbar betroffen und eben deshalb ist die transformative Kraft dieser Krisenerfahrung so weitreichend, so tiefgehend.
Aber meinen Sie nicht, das könnte auch in Überdruss umschlagen? Also man merkt ja auch latent eine Ungeduld. Jetzt wird über Exit-Strategien diskutiert. Wann hört das auf? Wie geht das weiter?
Ich glaube, das ist mehr eine Angst vor den wirtschaftlichen Folgen, die natürlich drohen, wenn man im Extremfall die falsche Strategie wählt und am Ende des Tages die Wirtschaft in Trümmern liegt oder viele Menschen ihre Arbeit verloren haben, in Not sind. Also diese Unruhe oder dieser Überdruss ist ein Verzweifeln an der Situation, keine Ignoranz dem Thema gegenüber oder keine Aversion dem Thema gegenüber, so würde ich sagen.
In Ihrem schon erwähnten Buch beschreiben Sie unsere Gesellschaft als eine, in der viele den Verlust des Zusammenhalts fürchten, das Ende von Respekt und Vernunft. Aber erleben wir nicht gerade jetzt das Gegenteil? Also wir hören viel von Allgemeinwohl, von Zusammenhalt, von Solidarität. Verändert sich unsere Gesellschaft vielleicht gerade hin zu etwas Positivem? Führt die Krise dazu, dass sich das Kommunikationsklima möglicherweise verbessert?
In Teilen der Gesellschaft auf jeden Fall. Meine Formel wäre, wir erleben im Moment so eine Gleichzeitigkeit des Verschiedenen. Wir haben Hass, wir haben Hetze, wir haben Desinformation, Spektakel-News, irrwitzige Verschwörungstheorien. Aber wir haben, Sie haben völlig recht, auch sehr viel Behutsamkeit, Solidarität, eine Explosion künstlerischer Kreativität im Netz. Denken Sie an all die Gratis-Konzerte. Wir haben die wunderbaren Nachrichten. Ich habe auf Twitter einen Brief eines Vermieters aus dem Saarland entdeckt, der diesen Brief offenkundig seinen Mietern morgens unter der Tür durchgeschoben hat mit dem Hinweis, also wenn ihr Probleme habt jetzt durch Corona, Einkommensverluste, ich erlasse euch mal eben 2 Monatsmieten. Aber wir haben eben auch gleichzeitig, das ist die Gleichzeitigkeit des Verschiedenen, die Berichte, dass irgendwer in Berlin auf einer Kinderkrebsstation Atemmasken und Desinfektionsmittel geklaut hat. Also es ist ein tatsächlich offener Moment und wir wissen noch nicht, es wäre viel zu früh zu sagen, welche Geschichte bleibt, welche Geschichte zählt. Ist das ein Anlass einer neu entstehenden Solidarität, Empathie, auch eines neu entstehenden Zusammenhalts? Es gibt Anzeichen dafür, aber es wäre aus meiner Sicht verfrüht, hier eine grundsätzliche Diagnose oder pauschale Diagnose zu wagen. Ich würde sagen, es ist ein Entscheidungsmoment dieser Gesellschaft, es ist ein, wenn Sie so wollen, und das sage ich ohne falsche Übertreibung, ein gigantischer Zivilisationstest. Und zwar im Politischen, wie aber auch im Persönlichen. Hält die Solidarität und hält das Bemühen, die Schwächsten und die Schwachen und die Älteren und vielleicht auch die, die jetzt verarmen im Angesicht dieser Krise, zu schützen.
Heribert Prantl empfiehlt heute in der Süddeutschen Zeitung, dem obligatorischen Bleiben Sie gesund noch was hinzuzufügen, nämlich bleiben Sie demokratisch. Das frage ich noch zum Schluss. Wie finden Sie das?
Nun, das ist sicher eine Aufforderung, die auf die Kritik an den aktuellen Notfallmaßnahmen zielt. Bleiben Sie demokratisch, das ist ganz gewiss wichtig im Bewusstsein zu halten. Nur, ich glaube, wir müssen jetzt auch vor einem Journalismus, ja nicht warnen, aber doch Distanz halten zu einem Journalismus, der sofort gewissermaßen vorschnell sagt, diese Maßnahmen sind falsch und antidemokratisch und wir driften da in gefährliche, gleichsam diktatorische Verhältnisse. Herr Prantl würde es so nie äußern. Aber ich persönlich denke, dass ein Journalismus gefordert ist, der sich selbst als Teil des Spiels begreift und nicht vom Spielfeldrand kommentiert. Denn ehrlich gesagt, ich möchte nicht in der Haut eines Politikers oder einer Politikerin stecken. Man ist ja einem ungeheuren Dilemma ausgesetzt. Man zerschlägt womöglich wirtschaftlich sehr gesunde Betriebe. Man rettet auf der anderen Seite Menschenleben. Man verletzt ohne jede Frage demokratische Grundrechte. Und der Journalismus, der jetzt gefordert ist, ist aus meiner Sicht in hohem Maße dilemmasensibel und kommentiert nicht gewissermaßen mit rauchendem Colt, wie gesagt, ich meine nicht Herrn Prantl, mit rauchendem Colt von der Seitenlinie des Spielfelds.
Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Ich danke Ihnen sehr, Herr Pörksen, für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Was mich tröstet.
Was ihn tröstet, das erzählt uns heute der Schriftsteller Eugen Ruge.
Bücher trösten mich. Bücher sind natürlich Welten, die man, ja, es ist im Grunde banal, was ich sage, aber es ist ja tatsächlich so, Bücher sind sozusagen die Welt in der Tasche, nicht? Sie schlagen ein Buch auf und mit minimalem Aufwand, ja, also mit ihrer Fähigkeit, allerdings muss man sagen, einen Code zu entschlüsseln, der da auf einer Seite steht, das ist ja eigentlich eine enorme Fähigkeit, nicht? Setzen Sie Bilder zusammen, setzen Sie ein Kino im Kopf zusammen. Und zwar eine Art von Kino, die im Grunde kein Kino bieten kann, nicht? Was Literatur beschreiben kann an Vorgängen, an inneren Welten und so, kann ja eigentlich keine andere Kunst so darstellen. Ja, also das tröstet mich ungemein. Auch in gewisser Weise die Möglichkeit, durch die Literatur mit Menschen aus längst vergangenen Zeiten unmittelbar Kontakt aufzunehmen. Ja, das tröstet mich auch.
Gestern haben wir es hier in Fazit gemeldet. Das Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis ist für dieses Jahr abgesagt worden. Das hat der ORF Kärnten mitgeteilt. Es hätte ab 17. Juni in Klagenfurt stattfinden sollen. Doch die aktuelle Jury der Tage der deutschsprachigen Literatur, die will das nicht hinnehmen. Die Literaturkritikerin Insa Wilke gehört zu der siebenköpfigen Jury. 5 Mitglieder davon haben diesen offenen Brief an den ORF unterschrieben. Heute ist er bekannt geworden. Schönen guten Abend, Frau Wilke.
Guten Abend, Frau Bürger.
Wie haben Sie von der Entscheidung erfahren und wie wird die Entscheidung begründet?
Also die endgültige Absage haben wir tatsächlich am Freitag erst erfahren, also gestern, gleichzeitig mit der Pressemeldung. Am Mittwoch gab es schon eine Ankündigung, dass jetzt ernsthaft überlegt wird und es die Tendenz Richtung Absage geht. Und da haben wir in der Jury sofort beratschlagt, was wir tun, und wollten eigentlich am Freitag einen Brief losschicken, in dem stand, hätte stehen sollen, dass wir sehr, sehr für eine alternative Durchführung plädieren. Also wir befürworten natürlich die Absage der physischen Veranstaltung in Klagenfurt, aber wir wären sehr, sehr dafür gewesen, dass der Bewerb in einer alternativen Lösung stattfindet.
Sie wollten einen Brief abschicken, haben Sie gesagt?
Ja, weil der gleichzeitig dann natürlich intern, weil gleichzeitig in dem Moment, in dem wir das abschicken wollten, kam dann die Absage schon, die offizielle. Und der offene Brief auf die Absage hin, den haben wir dann heute losgeschickt. Also die interne Kommunikation, zu der kam es dann leider nicht mehr.
Eine öffentliche Veranstaltung dieser Größenordnung wäre aus heutiger Sicht unverantwortlich, hat die ORF-Landesdirektorin Karin Bernhardt zu ihrer Entscheidung gesagt. Hatten Sie und Ihre Jurykolleginnen denn schon konkreter überlegt, wie man das Wettlesen hätte verlegen können ins Netz oder ja ausschließlich ins Fernsehen? Es wurde ja immer von Dreisat live übertragen.
Ja, da hätten wir gerne drüber geredet mit dem ORF, aber auch den Kooperationspartnern Deutschlandfunk und Dreisat. Und wir sind alle in allen Medien unterwegs, haben also durchaus einige Kompetenz zu versammeln. Und ich glaube, es wäre darum gegangen, diese Vorschläge dann tatsächlich in ihrer Umsetzung zu prüfen. Frau Bernhardt hat ja auch angeführt, dass ein Problem die personelle Situation ist, die Überlastung. Sie haben es vorhin in Ihrer Sendung auch schon erklärt, wie das im Moment bei Ihnen abläuft. Und dafür haben wir vollstes Verständnis, wie auch für die Absage der Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt. Aber wir glauben erstens, dass es wichtig gewesen wäre, einmal darüber nachzudenken, was ist mit den Autorinnen und Autoren. Die haben das Nachsehen jetzt. Und deswegen hätten wir sehr dafür plädiert oder plädieren auch nach wie vor dafür, einmal darüber nachzudenken, wie könnten denn dieser Bewerb stattfinden. Und da gibt es Möglichkeiten. Also ich habe gestern Maybrit Illner gesehen. Ich habe gesehen, wie die Kabarettsendung Die Anstalt abgelaufen ist. Der Literaturclub in der Schweiz soll nach wie vor stattfinden, wird am 6. April aufgezeichnet. Es gibt Möglichkeiten, Studios zusammenzuschalten oder eben auch von zu Hause aus dazu zu schalten. Und ich glaube, dieses Format wäre sehr geeignet dafür, dass man es eben so durchführt und dadurch die Öffentlichkeit schafft, die Autorinnen und Autoren im Moment brauchen.
Sie haben jetzt also versucht, mit einem offenen Brief die Landesdirektorin Karin Bernhardt zum Umdenken zu bewegen. 5 von 7 Jurymitgliedern haben diesen Brief unterschrieben. Gab es da Uneinigkeit oder warum sind da nicht alle drunter?
Also eine klare Mehrheit ist dafür, nochmal drüber nachzudenken, ob der Bewerb durchzuführen wäre und vor allen Dingen drüber nachzudenken, wie man mit den Autorinnen und Autoren umgeht. 2 Mitglieder schätzen die Situation anders ein. Das ist nicht schlimm, das passiert, dass man die Dinge anders sieht. Aber was mir auch wichtig ist, dass die Argumente, also zum Beispiel ein Gegenargument war, dass wenn man jetzt eine Alternative überlegt zur physischen Durchführung des Bachmann-Wettbewerbs, dass dann in Zukunft alles online abläuft. Und da ist wiederum die erfreuliche Nachricht, dass der ORF sich so klar zu der Durchführung der Tage der deutschen Literatur vor Ort in Klagenfurt bekannt hat. Das ist ja ein Argument, warum es jetzt keine alternative Lösung gibt, dass man diese Sorge eigentlich nicht haben muss. Also selbst wenn man jetzt eine Lösung überlegt, die in dieser Notsituation, in dieser Extremsituation anders stattfindet, dann ist, glaube ich, ziemlich sicher, dass es im nächsten Jahr oder wann es auch immer wieder möglich sein wird, die normalen Tage der deutschsprachigen Literatur geben wird. Und ich glaube, es ist im Moment auch so wichtig, dass dieser Bewerb stattfindet, weil es ja nicht nur die Kunstschaffenden sind, die betroffen sind, sondern auch die Kunstkonsumierenden, also die Lesenden. Ich merke an mir selbst, ich habe ein großes Bedürfnis danach, nach Räumen der Normalität auch und die Literatur, das hat mein Kollege Philipp Tingler so schön gesagt, bietet eben die Möglichkeit zu reflektieren, bietet die Möglichkeit, eine politische Öffentlichkeit zu schaffen, bietet auch die Möglichkeit eines Gemeinschaftserlebnisses, gerade eben der Bachmann-Wettbewerb, wo ein Text oder mehrere Texte im Mittelpunkt stehen und die gemeinsam gelesen werden. Es ist die Möglichkeit, sich gemeinsam in mehreren Instanzen ein Urteil darüber zu bilden. Das wäre, glaube ich, im Moment ein sehr, sehr wichtiger Raum. Und wir hätten uns gewünscht, dass unsere Kritik auch als konstruktive Kritik verstanden wird, auch perspektivisch für andere Kultur.
Ja, jetzt verlässt uns gleich Ihre Telefonleitung. Ich versuche mal noch eine Frage hinterherzuschieben. Gibt es schon irgendeine Reaktion vom ORF auf Ihren offenen Brief?
Ja, erstmal Unverständnis und ich glaube auch ein Missverständnis, weil es in dieser Reaktion heißt, man versteht nicht, warum wir für die Durchführung sind und die Gesundheit der Leute riskieren. Das haben wir ja klar gesagt. Wir finden die Absage richtig, wir finden falsch, dass es keine alternative Lösung gibt. Und ich glaube, es ist unsere Verantwortung als kritisch Denkende, als die wir da geladen sind in diese Jury, das dann auch zu äußern.
Die Jury des Bachmann-Preises 2020 protestiert mit einem offenen Brief an den ORF gegen die Absage des diesjährigen Lesewettbewerbs Ingeborg-Bachmann-Preis. Die Literaturkritikerin Insa Wilke ist Mitglied dieser Jury. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Frederik Würwig. Nach der Ausschreibung zweier Spitzenposten an der Staatlichen Ballettschule Berlin gibt es Kritik aus der Szene. Die Proskenion-Stiftung für Nachwuchsförderung kritisiert, dass nicht erst die Vorwürfe gegen den bisherigen Schulleiter und den künstlerischen Leiter der Ballettschule umfassend aufgeklärt würden. Die Lehrer und ihre Schüler hätten ein Recht auf eine objektive Aufarbeitung durch die bereits eingesetzte neutrale Expertenkommission, so der Leiter der Stiftung Göhmann in einer Erklärung. Nach anonymer Kritik am Umgang mit Schülerinnen und Schülern waren der Schul- und der künstlerische Leiter im Februar vom Dienst freigestellt worden. Nach längerer Debatte um eine Veröffentlichung ist heute die Autobiografie des Filmemachers Woody Allen auch in Deutschland erschienen. Der Rowohlt Verlag hatte das Buch bereits im elektronischen Format in der vergangenen Woche herausgebracht. Der Termin für die Hardcover-Veröffentlichung wurde jetzt vorgezogen. Der 84-jährige US-Regisseur wird seit den 1990er Jahren von seiner Adoptivtochter der sexuellen Gewalt gegen sie beschuldigt. Aus diesem Grund hatte der US-Verlag Hachette davon abgesehen, das Buch herauszubringen. Auch in Deutschland hatten Autoren des Rowohlt Verlages dagegen protestiert, dass ihr Verlag die Autobiografie veröffentlicht. Der US-Bürgerrechtler Joseph Lowery ist tot. Der Mitstreiter und enge Vertraute von Martin Luther King starb nach Angaben seiner Familie im Alter von 98 Jahren in seinem Haus in Atlanta. Der Prediger aus Alabama engagierte sich seit den 1960er Jahren in der Bürgerrechtsbewegung in den USA. Das King-Zentrum in Atlanta würdigte Lowery als Kämpfer gegen Ungerechtigkeit.
Viele werden sie vermissen, die Erkennungsmelodie der Lindenstraße. Nach 34 Jahren läuft an diesem Sonntag die letzte Folge. Auch die Protagonisten Klaus und Tanja, Tanja und Klaus, werden sie vermissen.
Ich bin seit 34 Jahren hier. Ich kann mich nicht mal erinnern, dass es die Lindenstraße nicht gab. Also dieses dumpfe Gefühl, was heißt eigentlich Leben ohne?
Also mein Zustand ist eher verwirrt, weil ich wirklich aus einer Blubberblase komme. 15 Jahre wusste ich immer, wo meine Heimat liegt, beruflich und auch emotional sehr stark.
Es geht halt alles verloren, was irgendwie vertraut war. So eine riesige Konstante. Es ist so ein bisschen Teil von mir, der verloren geht. Und ich weiß nicht, wie es ist ohne diesen Teil. Das ist ein Abenteuer.
Und jetzt ist es wirklich wie eine Scheidung. Aber eine Scheidung eben auf ganz vielen Ebenen, weil ich mich nicht nur von Tanja scheiden lasse, sondern halt von allen Menschen, die ich hier immer gesehen habe über die Jahre, wo einfach ganz klar war, die kommen irgendwann im Laufe des Jahres wieder. Und da werden wir uns jetzt privat sehr bemühen müssen, uns noch zu sehen.
Ja, nach 34 Jahren läuft an diesem Sonntag die letzte Folge der Lindenstraße. Auf Wiedersehen heißt sie an diesem Sonntag im Ersten. Herwig Fischer ist als Regisseur seit 11 Jahren dabei. Er hat auch die letzten 5 Folgen gedreht. Guten Abend, Herr Fischer.
Einen wunderschönen guten Abend.
Die Lindenstraße hat über die Jahrzehnte auf viele Veränderungen unserer Gesellschaft reagiert. Würde es jetzt noch eine Folge mehr geben, wäre Corona dann auch ein Thema?
Corona wäre selbstverständlich ein Thema. Die Frage wäre, wie intensiv könnten wir das bearbeiten? Sie müssen sich vorstellen, dass wir 3 Monate im Vorlauf sind mit unseren Folgen. Und Corona ist ja was ganz Außergewöhnliches. Es ist jetzt nicht ein kleineres politisches Event, was hier passiert, sondern das ist eine Pandemie, das ist eine unglaubliche Sache. Wir wissen ja noch gar nicht, wie groß das wirklich ist und wie sehr es unser Leben beeinflusst. Das heißt, wenn das die Lindenstraße aktuell übernimmt, dann hätte sie es auf eine ganz außergewöhnliche, noch nie dagewesene Art und Weise thematisieren müssen. Und natürlich muss man auch bedenken, dass wir als Filmteam eigentlich dann nicht mehr hätten arbeiten dürfen, außer wir gehen selbst in Quarantäne. Mhm.
Die letzte Folge wurde kurz vor Weihnachten abgedreht, also man hätte jetzt auch nicht nochmal so klein irgendwas nachdrehen können oder zumindest nachsprechen lassen können.
Na, das haben wir ja gemacht. Nachsprechen haben wir ja, das wurde ja gemacht in der letzten Folge, also vor einer Woche wurde auf die Art und Weise aktualisiert. Nachdrehen, ganz schwer. Die Kulissen sind abgerissen, da gibt es nichts mehr viel zu drehen. Da steht, ich glaube, in Bockemünd draußen stehen noch die Außenkulissen, aber innen das Studio ist verwaist.
Das letzte Drehbuch muss das Projekt ja wirklich abrunden. Auf was für ein Ende müssen sich die Zuschauer einstellen?
Ja, auf welches Ende sollen sie sich einstellen? Ich finde, also ich darf ja nichts verraten, ich will auch nichts verraten, das ist ganz klar. Ich denke, sie sollen sich auf ein würdiges und sehr schönes Ende einstellen. Kein Ende, das sensationsheischend ist, kein Ende, das eine äußerliche spektakuläre Sache irgendwie bietet, sondern etwas, was der Lindenstraße und ihrem alltäglichen Charakter und ihre besonderen Situation hier im deutschen Medienbereich einfach würdig ist.
Ich kann mir vorstellen, dass die Stimmung bei diesem Abschiedsdreh besonders intensiv war.
Ja, klar. Also man dreht nicht jeden Tag eine Serie ab, die erstens mal 34 Jahre alt ist und zum Zweiten, ich bin jetzt auch nicht 11 Jahre dabei, ich bin 20 Jahre dabei. Ich kenne die Kollegen 20 Jahre, treffe sie jedes Jahr wieder, habe jedes Jahr mit ihnen zwischen 9 und 13 Folgen gedreht und das ist eine ganz besondere Sache, ja.
Was war für Sie in all den Jahren, Herr Fischer, das schwerste Thema?
Es gibt keine schweren Themen in der Hinsicht, sondern das kann man nicht sagen. Es gibt viele unterschiedliche Themen, es gibt alle Themen und schwere Themen. Das ist jetzt so nicht zu beantworten, ganz ehrlich.
Sie waren ja auch bei der einzigen Live-Folge der Lindenstraße dabei zum 30. Jubiläum. Das war in der Umsetzung vermutlich die größte Herausforderung. Damals waren 12 Kameras im Einsatz, verteilt auf 4 Drehteams. Die Zuschauer konnten gleichzeitig online hinter die Kulissen gucken. Da war die Lindenstraße ja im Grunde anderen Fernsehformaten schon weit voraus, oder?
Ja, in gewisser Weise extrem voraus sogar hier an der Stelle. Wir haben etwas gemacht, was, ich glaube, kennen Sie es jetzt nicht, 20 Jahre lang kenne ich sowas nicht, dass es gemacht wurde. Und vor allem einfach auch parallel, dass wir online gleichzeitig live gestreamt haben. Das war ganz speziell. Ja. Und für uns alle, für das Team war es eine Herausforderung. Und gleichzeitig eine Sache, die ein so großes Zusammengehörigkeitsgefühl von allen erzeugt hat, wie man sonst normalerweise beim Drehen nicht kennt. Sie müssen sich vorstellen, dass wir hier eine Mischung haben zwischen einem Theaterereignis und dem ganz normalen Fernsehereignis. Und ein Theaterereignis lebt einfach von der Premiere, eine gemeinsame Premiere vor dem Publikum live. Und das haben wir zum ersten Mal vor 2,5 Millionen
erlebt. Diese Telefonleitung schwächelt heute Abend. Das Netz scheint wirklich sehr belastet zu sein, weil sehr, sehr viele Menschen wieder Telefone benutzen. Herr Fischer, wenn Sie mich noch hören können, rückblickend gesehen, was war für Sie das wirklich Besondere dieser Arbeit?
Ich habe Sie jetzt nicht ganz verstanden. Das Besondere war es bitte?
Unsere Leitung ist sehr schlecht geworden hier. Was war für Sie rückblickend das Besondere dieser Arbeit?
Es tut mir echt leid.
Wir können uns nicht mehr hören, leider.
Ja, ich kann Sie teilweise nur hören.
Ich auch. Ja. Herwig Fischer, gut 20 Jahre, war er Regisseur der Lindenstraße. Auf Wiedersehen heißt die letzte Folge, die läuft an diesem Sonntag um 18.50 Uhr im Ersten. Und eine abschließende Kritik gibt es dann morgen Abend hier in Fazit. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören, Herwig Fischer.
Auf Wiedersehen.
Antu Romero Nunes ist derzeit noch Hausregisseur am Hamburger Thalia-Theater. In seinem letzten Projekt beschäftigt er sich mit Friedrich Schillers Ode an die Freiheit. Wilhelm Tell, Maria Stuart, Kabale und Liebe. Drei Klassiker sollen verknüpft werden zu einer modernen Abhandlung über die Bedeutung der Freiheit, also brandaktuell. Und doch konnte das Projekt wegen Corona nicht fertiggestellt werden. Aber Antu Romero Nunes hat einen Teil der Arbeit heute Abend online online zur Premiere gebracht im Rahmen von Thalia Digital. Guten Abend in Hamburg.
Guten Abend.
Aus Ihrer geplanten Aufführung ist ein Film geworden. Wann haben Sie mit dem Film angefangen?
In dem Moment, wo klar wurde, dass das Theater zumacht, habe ich eigentlich einen Tag vorher schon mal gefragt, ob jemand kommen kann zum Film. Und dann wusste ich nicht, wie lange wir proben. Und dann haben wir einfach gleich am nächsten Tag einen Tag gefilmt, einen Ablauf und das dann daraus gemacht.
Und das, was Sie da jetzt zusammengeschnitten haben, sind das nur Probenmitschnitte oder ist das mehr?
Das sind Probenmitschnitte, aber wir haben dem im Rahmen gegeben, weil ich halte ja nicht so viel von abgefilmtem Theater. Ich finde, das muss man schon gut machen. Und dafür gibt es ja auch Regisseurinnen und Regisseure, die darauf spezialisiert sind. Und jetzt mussten wir das aber selbst machen und ich habe einfach gesagt, lass es uns probieren, weil auch das ist eine Realität, die man aufnehmen kann. Also etwas, was passiert, keine Ahnung, wenn Heiner Müller Hamlet inszeniert, um jetzt mal so weit zu greifen und dann ist der Mauerfall, dann sieht sein fünfter Akt auch danach anders aus. Mhm. Insofern habe ich gedacht, das müsste man aufnehmen und gucken, was passiert. Man ist ja auch nicht immer Herr der Lage und das gehört zum Theater irgendwie dazu.
Was konnten Sie denn jetzt in diesem Filmprobenprozess von Ihrem ursprünglichen Regiekonzept unterbringen und wie hat sich das Stück dann noch in dieser kurzen Zeit verändert?
Also erstmal, wir wollen das ja immer noch auf die Bühne bringen, ne? Das wird ja nochmal eine andere Aufführung. Aber was sich auf jeden Fall verändert hat, war, dass wir haben Josef Ostendorf angerufen und ihn gebeten, zuzuschauen als Rahmenhandlung. Und zwar wie so den letzten Zuschauer zu haben oder das, was, wie wenn man alle Zuschauer in einen schmelzen würde oder so. Und dadurch haben wir einen anderen Rahmen bekommen. Und es geht eh darum, dass diese beiden Frauen gefangen sind, wie zwei Hunde, die ineinander verbissen sind und sich nicht loslassen und trotzdem sehr freundlich miteinander reden und aus ihrer Situation nicht rauskommen, wie in einem Loop gefangen sind. Und das ist tatsächlich geblieben. Und es wurde dadurch stärker, dass man jetzt natürlich den Eindruck hat, dass sie in diesem Theater gefangen sind und weiterspielen, bis sie erlöst sind von dieser Pandemie oder von wem auch immer. Das hat ein bisschen was mit Warten auf Godot zu tun.
Hat Sie das selber überrascht, wie schnell sich der Blick auf so ein Stück dann verändert?
Ja, es hat mich überrascht, wie schnell sich die Welt verändert.
Naja, Schillers Ode an die Freiheit in einer Zeit, in der unser aller Freiheit durch das Virus plötzlich sehr eingeschränkt ist.
Ja, natürlich hat mich das überrascht, dass es jetzt auf einmal so aktuell wirkt. Aber tatsächlich ist es ja so, dass bei Schiller die Figuren in sich selbst die Unfreiheit erleben, dadurch, dass sie nicht handeln können. Und jetzt erleben wir das zum ersten Mal physisch. Aber an sich wäre das auch vorher genauso aktuell gewesen. Man hätte es wahrscheinlich nur nicht so präsent gehabt, weil es ja einfach in Deutschland so ist, dass wir sehr, sehr lang nicht alle zusammen ein Problem gehabt haben, was so brennt, was wir aushalten müssen, alle zusammen.
Und waren Sie jetzt heute Abend zufrieden mit diesem Zwischenstand?
Ja, also natürlich ist es unglaublich, sowas in wenigen Tagen zusammenzuschneiden und nicht im Schnittraum sein zu dürfen wegen Corona. Also ich darf mit meinen Musikern und mit meinem Kameramann, der das dann schneidet, wir können nicht zusammen da sein und sagen, pass mal auf, da müsst ihr das mehr so hin und mehr so hin, sondern das läuft dann alles über Telefon. Und das ist ein Irrsinnsaufwand und ein unglaubliches Warten und ein ganz anderer Kommunikationsaufwand, auch so schnell von Theater auf Film zu schalten in einem Tag. Das ist unglaublich, aber das ist ja manchmal bei Endproben auch so. Mhm. Bei Endproben muss man ja auch manchmal am Ende nochmal das Unmögliche möglich machen.
Ja. Ja. Ich würde gerne noch über was anderes reden. Ihre Mutter stammt aus Chile, Ihr Vater aus Portugal. Sie selbst sind in Deutschland aufgewachsen, aber als Theatermacher international unterwegs. In Santiago de Chile haben Sie gerade bei einem Festival Mozarts Zauberflöte inszeniert. Sie haben dort also unlängst noch die großen Demonstrationen gegen soziale Ungerechtigkeit miterlebt. Wie hat sich die Situation in Chile jetzt verändert?
Als wir dieses Stück dort gemacht haben, da war ja auch am ersten Tag, wo wir haben das ja auch umgeschrieben und mit Inti Illimani zusammengearbeitet. Die haben auch neue Musik gemacht und am ersten Tag, wo der erste Text kam, waren dort die Unruhen. Also die begannen dann dort und auf einmal hat sich das ganze Stück darauf wie hingedreht und es wurde dann wahnsinnig davon durchseucht, um diesen schlechten Vergleich mal zu bemühen. Und wurde dadurch natürlich hochaktuell und es war sehr intensiv dort zu sein. Da hat Theater auf einmal total Sinn gemacht und jetzt kriege ich gar nicht so viel mit. Also meine Cousins und Cousinen und was ich so lese, die erzählen einfach, dass so Maßnahmen getroffen werden, dass zum Beispiel in Santiago bestimmte Viertel isoliert werden, aber nicht alle. Und das ist totale Hilflosigkeit, dass die Universitäten von sich aus zumachen und die Leute von sich aus zu Hause bleiben, weil sie sagen, wenn Italien schon so ein Problem hat mit dem Gesundheitssystem, dass das nicht schafft, dann wird es bei uns noch schlimmer werden. Und die Leute gehen jetzt tatsächlich, bleiben einerseits zu Hause und andererseits gehen sie auf die Straße und demonstrieren für härtere Maßnahmen. Und es ist wirklich interessant zu sehen, wie so ein Präsident einerseits behauptet, er hätte die starke Hand und ständig das Militär auf die Straße schicken will, aber dann, wenn er wirklich Maßnahmen ergreifen will, die Verantwortung nicht übernimmt. Das ist wirklich interessant, wie so autoritäre Figuren auf einmal, sie wollen zwar bestimmen, aber sie wollen nicht die Verantwortung übernehmen bei etwas, wo sie nicht wissen. Wenn man Maßnahmen ergreift, dann muss man auch davon ausgehen, dass man vielleicht nicht die richtigen ergreift und dass man vielleicht am Ende schuld ist, auch für den Verlust von Menschenleben. Und da passiert von der Regierung anscheinend gerade sehr, sehr wenig und sehr große Verwirrung und die Menschen bleiben gerade von sich aus zu Hause.
Für Sie persönlich fällt ja jetzt auch erstmal die Möglichkeit weg, in die zweite Heimat zu reisen. Was macht das mit Ihnen zu ahnen, dass Sie jetzt lange nicht nach Santiago können, auch nicht woanders hin?
Ja, wahrscheinlich das, was es mit uns allen macht. Mich beunruhigt viel mehr, dass ich eigentlich im Grunde meine Eltern nicht besuchen kann, die in Tübingen sind. Dass ich vielleicht Freunde nicht besuchen kann, die in Österreich sind. Dass ich jetzt erfahren habe, dass ich natürlich in die Schweiz kann, um meine nächste Leitung von einem Theater vorzubereiten, wenn ich da einen Wisch vorlege an der Grenze und sage, ich bin hier engagiert. Wir gehen ja alle davon aus, dass das temporär ist und ich glaube, das ist schon mal auszuhalten. Wir haben jetzt wie lange Ausgangsbeschränkungen. Das ist alles kritisch zu sehen, alles zu diskutieren. Immer sollten wir wachsam bleiben, aber es wird ja wohl kein Problem sein, mal eine Weile zu Hause zu bleiben. Wir hoffen ja alle, dass es temporär ist.
Antu Romero Nunes, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank.
Am Abend hatte der erste Teil von Antu Nunes, Schiller-Triptychon online, Premiere auf dem Portal Thalia Digital. Aus der Ode an die Freude wird nicht zum ersten Mal die Ode an die Freiheit. Der Stream ist noch bis Sonntag, 19 Uhr, verfügbar. Und am 4. April gibt es dann den zweiten Teil und bis dahin jeden Abend andere Aufführungen bei Thalia Digital. Was die Zeitungsfeuilletons in dieser Woche bewegt hat, ist unschwer zu erahnen. Ulrike Timm bringt es pointiert auf den Punkt.
Gesucht einen Zaubertrank. Wann dürfen wir wieder durch die Welt reisen wie Asterix und seine Freunde? Nie wäre ein magischer Trunk so wertvoll wie heute. Der Spiegel konzentriert sich auf die Frage, wie kommen wir da wieder raus? Möglichst ohne uns anzustecken und die Wirtschaft komplett zu ruinieren. Und im Tagesspiegel bringt Matthias von Blumenkrones so auf den Punkt. Wann übersteigen die Schäden durch den Stillstand den Nutzen der Virusbekämpfung? Es ist die Mutter aller Fragen. Sie führt geradewegs in das schlimmste ethische Dilemma. Leben ist abzuwägen mit Wohlstand, Freiheit, sozialer Sicherheit und damit wiederum mit Leben. Denn eine ärmer werdende Gesellschaft, so zeigen alle Untersuchungen, führt in der Konsequenz auch zu einem sich langsamer entwickelnden Gesundheitswesen, zu mehr Krankheit und kürzerer Lebenserwartung. Derweil haben wir uns alle mehr oder weniger eingerichtet damit, dass der Staat, um Schaden abzuwenden, unsere Freiheit in einem nie dagewesenen Maße beschränkt. Mancher hatte wohl sogar schon ein tristtrautes Treffen mit seiner Sockenschublade. Ordnung schaffen gibt Struktur. Marie Schmidt bemerkt in der Süddeutschen Zeitung, plötzlich regiert der Staat wieder in die privatesten Belange hinein. Zu den Dingen, die man vor Tagen noch für unerhört gehalten hätte, gehört, wie bang man jetzt das eigene Beziehungsleben mit einem behördlichen Maßnahmenkatalog abgleicht. Es geschieht nur für den Moment und aus gravierenden Gründen, so die Süddeutsche weiter. Trotzdem wirkt die Vorstellung, man müsse einem Polizeibeamten erklären können, wie man zu der Figur steht, neben der man die Straße entlang geht, wie aus einer merkwürdigen moralischen Fantasie geboren. Großbritanniens Premier Boris Johnson kuriert hinter den Mauern von Downing Street seine Corona-Infektionen aus. Ich lebe in sozialer Isolation. Auch der britische Gesundheitsminister hat sich angesteckt, ebenso Prinz Charles. Lange hatte man in London auf Herdenimmunität aufgrund von Durchseuchung gesetzt. Wir können nichts für dieses Wort, es ist ein gängiger Fachbegriff. Jetzt erst wird die Kritik daran laut. Gina Thomas fasst in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die Tipps zusammen, die das Königreich für seine Untertanen bereithält. Die Regierung hat nicht zusammenlebenden Paaren, die wissen wollten, ob sie sich trotz Ausgangssperre noch treffen können, mitgeteilt, sie müssten sich zwischen alles oder nichts entscheiden und entweder zusammenziehen oder auf den physischen Kontakt verzichten. In der Zeitung finden Sie Hinweise auf virtuelle Ausweichmöglichkeiten. Die spinnen die Briten. In New York veröffentlicht die Gesundheitsbehörde Tipps zum Safer Sex und ruft dazu auf, Hand an sich zu legen. Der sicherste Sexualpartner sei man selbst. Man solle nur darauf achten, Hände und Hilfsmittel danach mindestens 20 Sekunden gründlich mit Seife zu waschen. Das weiß die Taz. Und auch dies. Bei Cybersex gibt die Behörde grundsätzlich Entwarnung. Immerhin. Bleibt eigentlich nur noch das Eremitentum. Getrennt von allen und doch vereint mit allen, zitiert feierlich der Tagesspiegel. Passt wie Arsch auf Töpfchen, ist aber keine Weisheit aus Corona-Zeiten, sondern uralt, aus dem 4. Jahrhundert überliefertes Credo des Eremiten Evagrius Ponticus. Gunda Bartels hat recherchiert und dabei auch allerhand heutige Eremiten aufgetan. Einen georgischen Mönch, der auf einer 40 Meter hohen Kalksteinfelsnadel lebt und mit dem Seilzug versorgt wird, obskure Käuze in niedersächsischen Wäldern und Maria Anna, die Diözesen-Eremitin des Erzbistums Osnabrück. Ihr asketisches Leben hindert sie aber nicht daran, zwei Webseiten zu betreiben und eine Schaltstelle der neueremitischen Bewegung in Deutschland zu sein. Maria Annas Tür steht immer offen, wenn auch momentan nur mit 2 Meter Abstand. Nun sind wir derzeit lediglich Eremiten im Schnuppertest, elementare Grundausbildung. Aber auch gläubige Menschen haben es derzeit nicht leicht. Alles zu, selbst die Wallfahrtskirche von Altötting, besucht seit 1489. Und jetzt, fragt die Frankfurter Allgemeine, geschlossen, stattdessen täglich 5 Messen online, Beichte nur noch in Einzelfällen und nach telefonischer Anmeldung. Auf der Homepage der Wallfahrtsdirektion liest man, bitte beten Sie zu Hause. Schon klar, Gott hat ja nicht zu, bloß weil die Kirche dicht ist. Ich habe weder Ulysses gelesen noch Don Quixote, nicht Lolita, nicht Catch 22, nicht 1984, keinen Roman von Virginia Woolf, nichts von Dickens oder den Brontes. Dann mal ran, möchte man rufen, wo wir in diesen Tagen doch mit Klassikervorschlägen geradezu überflutet werden. Die Welt hat den Satz in Woody Allens Autobiografie gefunden, die jetzt ungeachtet aller Missbrauchsvorwürfe vom Rowohlt Verlag vorgezogen wird und nach der elektronischen Version nun auch gedruckt erscheint. Und damit noch zu einem wirklich großen. Alle Feuilletons würdigen den Zeichner Albert Uderzo, der mit Asterix den berühmtesten Comic Europas schuf. Seufz, seufz, seufz. So trauern Asterix und Obelix in der Welt am Sonntag. Dort heißt es weiter, ihr führte ein Leben prall wie ein Obelix-Bauch. Albert Uderzo kam als Kind italienischer Einwanderer, also gewissermaßen von Römern, zur Welt, war am Ende dank seiner Kunst so reich wie Kleopatra, hatte so viele Sportwagen wie Cäsar Prunkpferde besaß und wurde mit 92 fast so alt wie der fidele Dorfälteste Methusalix. Der letzte Gallier. Und uns fehlt jetzt so viel mehr als nur ein magischer Schluck. Wenn einer als Kind in den Zaubertrank fällt, so sinniert die Zeit über den genialen Zeichner, der in Paris gestorben ist, im Schlaf an einem Herzinfarkt. Seine Familie teilte mit, es gebe keinen Zusammenhang mit dem Coronavirus. Das wäre ja auch gelacht beim Teutates.
Ulrike Timm mit der Kulturpresseschau, dem Wochenrückblick. Das Fazitteam verabschiedet sich. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht, die letzte Nacht der Winterzeit.